Hallo und herzlich willkommen. Hier ist die Wollzeile 33. Das ist der Bücherpodcast der Buchhandlung Herder aus der Wiener Innenstadt. Mein Name ist Tobias Meyer. Ende Oktober war Gregor Maria Hoff zu Gast in unserer Buchhandlung, um sein Buch vorzustellen. Es heißt In Auflösung über die Gegenwart des römischen Katholizismus. Hier im Podcast gibt es nun das Gespräch zwischen dem katholischen Theologen Hoff und dem evangelischen Theologen Ulrich Körtner zum Nachhören. Viel Spaß.
Verehrte Gäste hier in der Buchhandlung Herder, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu dieser Buchpräsentation, zu einem theologischen Abend. Mein Name ist Tobias Meyer. Das unbestimmte Gefühl, etwas sei schon seit längerem ins Rutschen geraten, die Ansicht, es gebe eine Entwicklung zum Schlechteren, das prägt meiner Wahrnehmung nach die Sicht vieler auf die Kirche. Fast alle sind wir unzufrieden, sicher auch viele hier im Raum. Manche sind schon resigniert, einige längst ausgewandert, andere zumindest in die innere Emigration geflüchtet. In diesem Sinne gibt es hierzulande eben doch eine fortschreitende Säkularisierung, eine Erosion der Überzeugungen und der Zugehörigkeitsgefühle. In Rom tagte in den vergangenen Wochen die Weltsynode und der Verdacht liegt zumindest nahe, auch wenn man die Abschlussdokumente noch nicht kennt, dass hier dem Renovierungsbedarf des Kirchengebäudes doch wieder nur mit salbungsvollen Worten begegnet wird. Der Katholizismus, der römische Katholizismus, über dieses Attribut müssen wir heute Abend noch sprechen, der römische Katholizismus der Gegenwart, löst er sich auf? Ist er als Kirchensystem dabei, sich selbst abzuschaffen? Darum geht es heute Abend. Das ist das Thema des Buches, über das wir sprechen werden. Der Autor ist extra aus Salzburg angereist. Ich begrüße herzlich Professor Gregor Maria Hoff. Gregor Maria Hoff ist Universitätsprofessor für Fundamentaltheologie und ökumenische Theologie an der Universität Salzburg und vielen von Ihnen sicher auch bekannt durch seine Wortmeldungen in der Furche und auch in der Wochenzeitung Die Zeit, wo er immer wieder Einschätzungen zu kirchenpolitischen Fragestellungen auf den Punkt bringt. Ich möchte zwei seiner Veröffentlichungen aus der jüngeren Zeit nur kurz erwähnen. 2021 hat er ein umfangreiches Buch veröffentlicht, die Glaubensräume, eine topologische Fundamentaltheologie und etwas ganz anderes. Im letzten Jahr hat er einen Kriminalroman geschrieben mit dem schönen philosophischen Titel Welt verloren. Diese Bücher und natürlich auch das Buch des heutigen Abends können Sie natürlich bei uns einsehen und auch erwerben. Der zweite Gast, der evangelische Theologe Professor Ulrich Körtner, ebenfalls herzlich willkommen, lieber Herr Körtner. Ulrich Körtner ist Universitätsprofessor hier an der Evangelisch-Theologischen Fakultät, ist Spezialist für Dogmatik ebenso wie für Ethik. Er hat vor ein paar Jahren eine wirklich spannende, inspirierende und auch gut zu lesende Dogmatik geschrieben. Er ist aber ebenso auch immer wieder als ethische Stimme, theologisch-ethische Stimme in öffentlichen Diskussionen präsent, sogar im ORF in diversen Diskussionsrunden und nicht nur zu Kirchenfragen, sondern zum Beispiel zuletzt, wenn ich das richtig weiß, auch zur Affäre rund um die Rockband Rammstein, wo er sich zu Wort gemeldet hat. Ja, wir dürfen uns auf ein interessantes Gespräch freuen, das die beiden jetzt miteinander führen im Dialog und vielleicht im dritten Drittel des Abends öffnen wir es dann auch auf Ihre Wortmeldungen, auf Ihre Fragen. Und im Anschluss ist noch ein bisschen Zeit, hoffentlich, Professor Hoff muss relativ bald wieder los auf den Zug, aber es wird sicher auch noch Zeit sein, das ein oder andere Buch zu signieren. Ich wünsche Ihnen einen spannenden Abend und übergebe an Gregor Maria Hoff.
Ja, ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung und diese besondere Gelegenheit, hier in Wien mit Ihnen hier an diesem Ort über Auflösung zu sprechen und dann auch gemeinsam mit meinem Freund Ulrich Körtner. Das ist eine besonders schöne Gelegenheit. Also ich bedanke mich ganz herzlich dafür. Ich würde ja am liebsten sofort anfangen, Sie zu kommentieren an bestimmten Punkten, nicht nur im Blick auf Synode, sondern auch die Frage, was sozusagen Kirchenfrustration angeht. Ich versuche das gleich nochmal ein bisschen aufzufangen oder einzufangen mit der Metapher von der Auflösung, über die ich viel nachgedacht habe und die einen ganz besonderen, auch muss man eben auch sagen, theologisch-geistlichen Sinn hat vor dem Hintergrund der Prozesse, die Sie angedeutet haben. Ich möchte aber etwas anders anfangen. Und zwar am 1. Mai 2022 in Rom, Santa Maria Maggiore. Dieses Buch ist entstanden in einem Forschungssemester in Rom. Die Idee war vorher da, auch das, was ich an Thesen entwickeln wollte. Aber es gibt manchmal so besonders zündende Momente. Am 1. Mai 2022 bin ich mit meiner Frau in Santa Maria Maggiore gewesen und es war der 450. Todestag von Pius V. Santa Maria Maggiore, wenn Sie schon mal drin gewesen sind, Sie gehen rein, rechts in die große Seitenkapelle. Und dann finden Sie, wenn Sie in der Seitenkapelle sind, finden Sie wiederum auf der linken Seite ein ja, sehr großes Grabmal für diesen Pius V. Wer war das? Phänotypisch von der Art her ganz offensichtlich eine Figur wie Bergoglio, wie Franziskus. Jemand, der persönlich sehr bescheiden gelebt hat, oftmals durch Rom barfuß gegangen ist, sehr intensiv an einer Reform der Kirche gearbeitet hat und dabei sehr konsequent die Reformen des Trienter Konzils umgesetzt hat. Dieser Pius V. steht in mancherlei Hinsicht für das, was ich als römischen Katholizismus in einer besonderen Form bezeichnen würde. Nicht nur ich, dafür gibt es natürlich eben auch Merkmale darüber hinaus. Dieser Pius V. hat den Catechismus Romanus entscheidend mitbestimmt. Er hat das römische Messbuch nicht nur neu aufgelegt, sondern auch mit einer Ewigkeitsklausel versehen. Für immer und für ewig muss auf diese Weise Messe gefeiert werden. Wenn man vor diesem Grabmal steht, hat man links den Kampf gegen die Protestanten und rechts den Kampf gegen die Türken. Ziemlich martialisch. Dieser Pius V. ist wirklich eine bedeutende Gestalt gewesen, ist heilig gesprochener Papst, der Erste der Neuzeit. Dass er 450. Todestag gefeiert wurde, war nicht zu sehen. Es hat eine einzelne Rose an dem Grabmal gelegen und sonst nichts. Dieser Papst ist faktisch dem kirchlichen Vergessen übergeben worden. Dabei ist er noch einmal in mancher Hinsicht weichenstellend gewesen für die Entwicklung des römischen Katholizismus. Und er hat in vieler Hinsicht exakt das Gegenteil von dem getan, oder man muss es anders sagen, Bergoglio Franziskus macht in mancher Hinsicht, in vieler Hinsicht exakt das Gegenteil von dem, was dieser Pius V. getan hat. Im 16. Jahrhundert formiert sich dieser römische Katholizismus unter dem Vorzeichen der Auseinandersetzung mit der Reformation, das, was man früher Gegenreformation nannte und dann eben eher heute unter dem Stichwort katholische Reformen in den Blick kommt, im 16. Jahrhundert. Er setzt auf klare Abgrenzungen gegenüber die Muslime und macht das durchaus auch mit militärischen Erfolgen. Lepanto, die Schlacht, sind die Türken dann gewesen. Er macht es in scharfer Auseinandersetzung, damals noch als Bischof gegen die Valenser, brutalst teilweise, und baut nach innen hin tatsächlich in ein sehr festes, ein sehr klares und eben auch tatsächlich für die damalige Zeit in der Weise reformorientierten Katholizismus aus, der mit vielen, vielen Missständen aufgeräumt hat innerhalb der Kirche. Aber, noch einmal, in mancher Hinsicht genau das Gegenteil, was wir heute nicht nur unter dem Stichwort Religionsfreiheit, sondern die Religionsdialoge kennen und welche Bedeutung das angesichts der Ereignisse in Israel hat und im Gazastreifen hat, wissen wir. Einen anderen Blick auf die anderen Kirchen, ein komplett anderes Bild auch für die Art und Weise, wie die katholische Kirche sich formiert. Stichwort Messe. Was bedeutet das jetzt für römischen Katholizismus? Einerseits ist es immer die Frage, wie dieses Langzeitgedächtnis in der katholischen Kirche funktioniert, und zweitens aber auch die Frage, wie setzt man sich genau mit diesen modern gesprochen, Transformationsprozessen, diesen Umbauten auseinander. Was passiert da? Was bedeutet das für die Dynamik, nicht nur der Kirche, sondern der Art und Weise, wie sie sich selber in und über ihre Traditionen bestimmt? Wie geht sie mit den nicht nur Spannungen um, sondern dem, was wirklich auch nach außen hin betrachtet, einfach auch Bruchmomente sind? Ich fand dieses Bild und diese Situation sehr, sehr einprägsam. Es kommt nochmal dazu, dass man einen Blick tatsächlich auf die mumifizierte, eingepackte Leiche eben auch dann hat und das eine ganz eigene Präsenz auch hat. Lassen Sie mich von dort aus eine Sekunde noch einmal dann zurückgehen, was man unter römischen und wie sich römischer Katholizismus entwickelt hat. Rom als ein Bindungspunkt von Katholizität, von Kirchen beginnt sehr, sehr früh. Der Dauerbezug auf die Apostelgräber, also auf Petrus und auf Paulus, ist etwas, was die Traditionen der christlichen Kirchen verbindet. Rom ist ein Attraktionsort in vielerlei Hinsicht, nicht nur für Katholizismus. Im 11. Jahrhundert mit den gregorianischen und klinizenzischen Reformen bekommt er ein eigenes Profil. Im 16. Jahrhundert in der Auseinandersetzung mit der Reformation bildet sich dieser sehr starke und auch sehr zentral organisierte römische Katholizismus aus. Anfang des 17. Jahrhunderts die Propaganda Fide, also bis in die Missionen hinein. Im 19. Jahrhundert gewinnt er noch einmal eine ganz eigene Gestalt. Es gibt immer wieder auch Schübe, in denen dieser römische Katholizismus ganz besondere Bindungs- und Konzentrationseffekte erzielt, die unglaublich leistungsstark auch gewesen sind, weil sie damit bestimmte Krisen auch bearbeiten konnten. Vieles von dem, was wir darunter verstehen, hat der hinreichend problematische katholische Staatsrechtler Karl Schmitt darunter gefasst, dass das Kennmerkmal und die Kennmerkmale von römischem Katholizismus in einer besonderen Aufnahme des römischen Erbes von der Antike her sind. Er versteht darunter die römische Rechtskultur, die eine hohe Verbindlichkeit und Verlässlichkeit hat. Er versteht darunter die Distinktionsschärfe von dogmatischen Propositionen, das heißt eben auch eine klare Verbindlichkeit in dieser Hinsicht und Abrufbarkeit festgelegter Doktrin. Und drittens, in einer ganz besonderen Weise das Denken der Repräsentation, was ja auch ästhetisch begreift. Also das rechtliche, das politische, das dogmatische Moment ist verbunden mit einer besonderen Form von Ästhetik, nämlich einer besonderen Form der Repräsentation des Heiligen, und zwar des ewig Transzendenten in unserer Wirklichkeit. Und das macht er fest nicht zuletzt an der Theologie des Amtes, aber dazu gehört eben auch als eine besondere Anschauungsform durchaus eben der römische Papst. Das sind vier interessante Momente, die sich unter den Bedingungen des begonnenen 21. Jahrhunderts durchaus anders darstellen. Zum einen glaube ich, dass man, das hatten Sie angedeutet, dass man soziologisch feststellen kann, dass die Auflösungsprozesse nicht einfach nur mit Säkularisierungsprozessen zu beschreiben sind. Und zwar deshalb, weil sich, und dafür gibt es empirische Studien, Kirchenbindung, katholische Menschen, die sich der Kirche verbunden fühlen, das auf eine ganz eigene Weise mit einzelnen Situationen, milieugebunden, ereignisbezogen machen. Also sehr viel situativer und sich gebunden fühlen. Aber es sind nicht mehr die klassischen Merkmale, von denen ich gerade gesprochen habe. Bindungen laufen anders. Ja, am ehesten noch über eine Ästhetik, aber es ist weniger die Repräsentationsästhetik. Weltkirchlich, also global gesprochen, nimmt die katholische Kirche zu, die römisch-katholische Kirche. Die Zahlen steigen, auch minimal sozusagen, auch in proportionaler Hinsicht, aber in absoluten Zahlen, sie steigen. Aber sie verlieren in den Ländern, die sozusagen Stammländer des römischen Katholizismus waren, deutlich an Boden. Weil sich das auf Dauer auswirkt, ist eine offene Geschichte. Also wie sich die jeweiligen auch nochmal unterschiedlichen Modernisierungsprozesse in den entsprechenden Ländern, also unter anderem in Afrika und in Asien, auswirken, müssen wir sehen. In Südamerika erleben wir definitiv gegenläufige Prozesse. Das pentekostale Christentum gewinnt dort enorm an Boden. Eine sehr komplexe und undurchsichtige Gemengelage, in der aber jeweils unterschiedliche Auflösungsmomente dieses römischen Katholizismus greifen. Denn auch in Asien und Afrika ist selbst mit klarem Bezug auf Rom, entwickeln sich eigene Kulturen, eigene religionskulturelle Formen, nicht nur in der Liturgie, nicht nur dort. Ein wichtiges Auflösungs- und ich versuche jetzt so ein paar Punkte, ich mache hier so ein paar Brennpunkte, und es soll jetzt auch nicht zu lang dauern, ich habe gar nicht die Uhr. Ein ganz wichtiger Punkt, wo sich diese aus meiner Sicht wirkliche Auflösungsprozesse zeigen, ist im Spiegel von Pius dem V. oder meinetwegen auch eben dann von Karl Schmidt, dass wir in den letzten Jahren im Pontifikat von Papst Franziskus erleben, dass dogmatische Klarheit an Boden verliert. Wir haben eine enorme Ambiguitätssteigerung. Und zwar manchmal eine gewollte und manchmal eine unfreiwillige. Also die Aussagen, die er trifft, auch alleine in dieser Woche schon wieder, lassen sich schwer miteinander vereinbaren. Gleichzeitig macht er aber an entscheidenden Punkten von der Vollmacht als Papst, von seiner Lehrgewalt durchaus Gebrauch. Nicht in einem infallibilen Sinn, wie das Erste Vatikanum es formuliert, aber schon mit den Machtmöglichkeiten, die er hat. Damit ist ein zweiter Punkt verbunden. Er nutzt diese Form unter anderem, indem er dieser Kirche eine synodale, ein synodales Paradigma verschreibt. Eine synodale Kirche ist die römisch-katholische Kirche nie gewesen. Sie hat immer Synoden gekannt, aber sie ist nicht im eigentlichen Sinne synodal gewesen. Darüber könnten wir gerne auch nochmal dann im Einzelnen streiten. Unter anderem ist ja sehr bemerkenswert, dass jetzt auf dieser Synode, und das ist jetzt heute ja nochmal eigens gesagt worden, dass diese Synode in Rom auch dann eine Bischofssynode ist, wenn Laien und auch Frauen nicht nur dabei sind, sondern mit abstimmen können. Wie das dogmatisch und ekklesiologisch zusammengeht, davon habe ich noch keine ganz klare Idee. Und ich bin jemand, der mit Franziskus sympathisiert und auch mit diesem synodalen Modell der Kirche. Ich glaube, dass sie davon gewinnen kann. Aber dieses synodale Moment ist eins, das über diesen römischen Katholizismus mit seinen Bindungsformen und vor allen Dingen mit seiner zentralen Machtform hinausgeht. Ein weiterer Aspekt ist aus meiner Sicht, und das halte ich für hochproblematisch, dass dieser Papst sich an das eigene Recht nicht immer hält, nicht konsequent. Und dass damit mehr an nicht Pluralität geschaffen wird, sondern mehr an Willkür. Dieser Papst ist ein Peronist, seiner politischen und kulturellen Prägung nach. Ich finde, dass Colm Tóibín, der irische Schriftsteller, das sehr, sehr gut mal analysiert hat. Damit kommt aber etwas rein in die katholische Kirche, was sehr schwierig ist. Da sind Willkürmomente dann auch drin. Das ist ein Auflösungsmoment des römischen Katholizismus, gerade was diese Klarheit angeht. Es sind auch Gewinne da. Ich glaube, da will noch jemand rein. Da sind aber auch Gewinne zu verzeichnen, nämlich eine gewisse pastorale und dann möglicherweise auch dogmatische Bewegungsfreiheit, Spielräume. Aber es ist nicht mehr klassisch römischer Katholizismus. Ein weiteres Moment betrifft die Form der Repräsentationsästhetik und damit kommen wir vielleicht auf die schwerste Krise und damit höre ich dann auch auf, die schwerste Krise, in der die katholische Kirche seit der Reformation steht und damit bin ich auch ein bisschen bei Pius dem V. noch einmal. Die systemischen Dimensionen des Missbrauchskomplexes der katholischen Kirche, des sexuellen, des geistlichen, des pastoralen Machtmissbrauchs führen an die Grenzen auch noch einmal jener Repräsentationsästhetik, die sich im priesterlichen, im bischöflichen Amt konzentriert. Das hat mit Glaubwürdigkeits- und Vertrauensverlusten auf eine Weise zu tun, die es schwierig macht, sich vorzustellen, wie das nochmal aufgebaut und erneuert werden kann, ohne durchgreifende Reformen. Wenn aber auch das dritte Moment, also Wahrheitsbestimmung der dogmatischen Form, in der rechtlichen Form, sowie in der Art und Weise, wie die Kirche sich organisiert, nämlich synodal, aber dann eben auch in dieser Repräsentationsästhetik, sprich Amt, wenn das förmlich teilweise nicht nur ins Rutschen kommt, sondern das Gegenteil darstellt, dann glaube ich, kann man von Auflösung sprechen. Auflösung heißt aber nicht, dass nichts mehr da bleibt. Auflösung heißt nicht, dass es nicht Anknüpfungspunkte gibt und Möglichkeiten, damit zu arbeiten. Jetzt würde es, Achtung, möglicherweise für einen Moment ganz fromm. Vielleicht gehört genau das eben auch nochmal zu einer sehr tiefen geistlichen Wahrheit, die die Kirche immer auch betrifft. Es gibt in der Tradition der Kirche eine Lunar-Ekklesiologie, eine Ekklesiologie sozusagen von der Mondperspektive, die um die Sonne Jesus Christus kreist. Man muss dieses Moment so ernst nehmen, auch wie die Kirche den Karsamstag als einen Tag der Kirche ernst nehmen muss. Das heißt, sie muss sich auch mit der Tödlichkeit und dem Moment des Sterbens innerhalb ihrer eigenen Organisationsformen selber auch auseinandersetzen, wenn sie das ernst nimmt. Insofern ist Auflösung vielleicht auch die Möglichkeit, etwas Neues zu entdecken. Mein Eindruck ist, dass eine synodale Kirche, die nicht auf dieselbe Weise zentral von Rom aus auch kontrolliert noch werden kann und unter digitalen Kommunikationsbedingungen funktioniert das nicht mehr, sehr viele Möglichkeiten bietet, Christentum auch nochmal anders zu entwickeln. Und eben auch katholische Kirche, die aber dann nicht einfach römisch-katholisch, sondern eben sehr viel stärker weltkirchlich-katholisch organisiert sein kann. Vielen Dank für Ihre Geduld.
Ich sage mal stellvertretend für alle danke für deine Ausführungen. Ich habe auch natürlich mit Interesse schon gelesen. Ich beobachte das ganze Jahr als Nicht-Katholik, aber auch mit ökumenischem Interesse, nicht nur wegen unserer persönlichen Freundschaft oder auch mit Jan-Heiner Tück und anderen, sondern natürlich als jemand, der A, Mitglied seiner Kirche ist, das ist mir erstmal wichtig, evangelischer Christ und dann aber auch Theologe, der sich mit diesen Dingen beschäftigt. Und ich beobachte das mit Interesse, aber auch mit gewisser Irritation, was da passiert, aber natürlich auch, genau wie du, würde ich sagen, ja, das sind offene Prozesse, wo ich auch keine Prognosen abgeben möchte. Ich sag mal, was mich dabei beschäftigt ist, im Blick auf diese Synodalität, oder ich will mal so sagen, was mich überhaupt am meisten beschäftigt, ist die Frage, wohin geht dann für die Christenheit ökumenisch eigentlich die Reise? Mir ist das im Moment noch nicht klar, wohin sich die römisch-katholische Kirche in ihrer Pluralität entwickelt und welche Rolle das ökumenische Moment dabei spielt. Ich kann verstehen, dass man jetzt sehr mit sich selber beschäftigt ist. Und ich will jetzt auch gar nicht genauso lang reden, sondern nur erstmal sagen, die Wahrnehmung ist, das Thema Ökumene ist ziemlich ins Hintertreffen geraten. Was aber, sage ich sofort, nicht nur irgendwie an einer Seite liegt. Dazu ist die ganze Sache viel zu komplex. Entschuldigung, wenn ich jetzt nicht so direkt auf alles gleich direkt repliziere, sondern noch mal ein bisschen einen anderen Blick nehme. Christentum auf der Weltebene wird repräsentiert durch den Ökumenischen Rat der Kirchen in Genf. Wann hat man zuletzt etwas, wie sagt man heute, nachhaltig vom Ökumenischen Rat der Kirchen in Genf gehört? Der ist in einem ziemlich schwierigen Zustand. Soll ich da auch von Auflösung sprechen? Also man könnte jedenfalls sagen, es ist alles andere als eine schlagkräftige Organisation, die sich für die nicht-katholischen Kirchen jetzt auf Weltebene oder auch regional groß Gehör verschaffen würde. Also es gab, das wird hier kaum jemand wahrgenommen haben, ich habe es berufsbedingt getan, eine Vollversammlung des Ökumenischen Rates, also der Weltrat der Kirchen, nicht jetzt Ökumenische Rat der Kirchen in Österreich, in Karlsruhe. Man hatte da auch große Sorgen, dass da Antisemitismus aufpoppen könnte, weil manche sagen, Israel ist ein Apartheidstaat und wir müssen jetzt befreiungstheologisch dagegen gehen. Gott sei Dank ist sozusagen Schlimmeres erspart geblieben. Und man hat dann auch sonst nicht groß davon Notiz genommen, was da passiert. Wenn ich mir jetzt auf einer kleineren Ebene anschaue, auf die Weltverhältnisse will ich dann später nochmal angehen, Ökumene in Österreich oder Ökumene zum Beispiel in Deutschland, da sehe ich die Zentrifugalkräfte sehr stark, was auch, sage ich jetzt mal mit deinem Wort, mit Auflösungsprozessen in evangelischen Kirchen oder der evangelischen Kirche zu tun hat. Und ich sehe zum Beispiel im Moment nicht, dass diese ganzen Dinge wie der synodale Weg in Deutschland große Impulse für die Ökumene im Moment bringen würde, sondern da nehme ich eher wahr, Akteure wie du, die da eine große, wichtige Rolle spielen, bemühen sich da in diesen Prozessen. Sie werden das, was jetzt vorhin als Säkularisierung beschrieben wurde, ist vielleicht ein bisschen unterkomplex, nur von Säkularisierung zu sprechen, weil es auch Pluralisierung und Individualisierung ist. Aber trotzdem, ich würde sagen, ja, wird es trotzdem nicht aufhalten, weil eben die großen Austrittszahlen der letzten Jahre auch bei uns, also ich weiß nicht, ob es dir klar ist, hier sind jetzt zuletzt 90.000 ausgetreten, wenn man das jetzt auf die deutsche Bevölkerung, das wären 900.000, also das ist gigantisch in der katholischen Kirche. Also hebt es nicht auf. Und wenn ich jetzt über evangelische Kirche reden würde, dafür bin ich jetzt, denke ich, nicht eingeladen. Es geht heute um dein Buch. Aber da könnte ich jetzt eine Menge sagen, auch zu solchen internen Zentrifugalkräften. Das könnte ich an bestimmten Themen im Moment auch festmachen, die in der Öffentlichkeit eine Rolle spielen. Das erfüllt mich da mit großer Sorge. Also das Thema Ökumene und wohin steuert das für uns alle, das ist etwas, was mich beschäftigt. Und welche Erwartungen kann man da haben für künftige ökumenische Impulse, wenn es um diese Fragen geht? Jetzt hast du eben zum Beispiel von der Pluralisierung gesprochen im Blick, sagen wir mal, auf Liturgie und Lehre. Ich nehme aber nach wie vor wahr, wenn wir jetzt zum Beispiel denken, Eucharistie oder Abendmahl, da bewegt sich erstmal nach wie vor rein gar nichts. Das will ich jetzt gar nicht zum 100. Mal beklagen, weil ich sagen würde, die meisten Menschen interessiert das auch im Grunde gar nicht mehr. Aber es zeigt, es sind so gegenläufige Tendenzen. Auf der einen Seite diese Aufbrüche, die da beschrieben oder vielleicht auch beschworen werden, auf der anderen Seite aber auch diese anderen Tendenzen. Was jetzt diese Entwicklung in der katholischen Kirche betrifft, du hast es ja selber gesagt, das sind ja sehr unterschiedliche Entwicklungen in den einzelnen Regionen, Kontinenten. In Europa tatsächlich Auflösung im Sinne von wirklich auch Abbrüchen und nicht nur Transformation, sondern wirklich auch Abbrüchen. Und was ich so mit Interesse beobachte, ist, ich habe das genannt, aufgegriffen, dabei ein Wort des katholischen Kirchenhistorikers Wolf, was er von Hobsbawm hatte, die Neuerfindung von Traditionen. Und mir scheint jetzt so ein für mich interessanter Aspekt zu sein, es gibt sowas wie Neuerfindung des Katholizismus im 19. Jahrhundert. Ja, also diese Idee mit dem Papst und Unfehlbarkeit des Papstes, das ist immer schon irgendwo so, das ist im Grunde eine Neuerfindung einer Tradition gewesen, sage ich jetzt. Und als Gegenreaktion entsteht die altkatholische oder christkatholische Kirche auch in der Form von Neuerfindung des Katholizismus, wo man aber auch sagt, wir sind immer schon ganz alt und so. Und jetzt, was ich jetzt so wahrnehme, auch mit der Synodalität, das ist für mich nicht nur strukturell, sondern auch in dogmatischer Hinsicht auch so eine Form von Neuerfindung des Katholizismus. Und ich bin einfach mal gespannt, wohin das am Ende führt. Ich bin jetzt, wie alle hier, gespannt, was da am Sonntag oder danach dann zu hören und zu lesen sein wird. Glaube nur jedenfalls, auch wenn vielleicht der synodale Weg in Deutschland nicht jetzt heretisiert wird, wer sprach davor, so, ja, so den Ketzerhut aufgesetzt betritt, ich kann mir im Ernst nicht vorstellen, dass weltweit dieser spezielle Prozess das Role Model ist, an dem man sich an anderen Stellen orientiert. Das ist meine Einschätzung. Da wird es andere Prozesse geben oder gibt es auch schon. Oder wenn man an Deutschland denkt, vielleicht ist das ähnlich auch bei uns in Österreich, die Zusammensetzung etwa der katholischen Gemeinden und Kirchen. Wer ist da noch, sage ich mal, Bio-Deutscher oder Österreicher? Wie viele sind inzwischen mit migrantischem Hintergrund? Und was für eine Einstellung haben die eigentlich zu den Ideen, die im synodalen Prozess oder im synodalen Weg hochgehalten werden? Ich glaube, da sind viele dabei, die werden sagen, damit habe ich aber auch so rein gar nichts am Hut. Das heißt, es wird nicht nur so diese Frage sein, wird dieses deutsche Modell erstens überhaupt umgesetzt werden können? Das ist ja noch alles ganz offen, weil der Papst auch immer eindeutig, zweideutig wieder sozusagen Gas gibt und dann wieder einbremst, sondern wird das überhaupt auch innerdeutsch, wenn ich mir jetzt bei diesem Prozess, überhaupt so funktionieren oder zu neuen Zerreißproben führen? Das sage ich so als eine offene Frage, du bist da näher dran. Andererseits eben, wir hatten schon Lateinamerika, wenn ich jetzt denke, Afrika, du sagst, katholische Kirche wächst, der Islam wächst und die, oder die Bevölkerungsanteile noch mal ganz stark. Also welche maßgeblichen Ideen haben die Menschen da, die sich dann mit katholischer Kirche identifizieren? Um das jetzt auch noch anzusprechen, was jetzt zum Beispiel die Dogmatik betrifft, das mag jetzt so typisch protestantisch sein, dass man da so wirklich auch irgendwas Eindeutiges haben will. Ich tue mich mit diesem jetzigen Papst enorm schwer. Ich sage mal offen, ich schätze ihn auch intellektuell nicht sehr, sehr hoch ein. Ja. Der ist ein bisschen überfordert damit manchem. Aber was wirklich ein Problem ist für mich, auf der einen Seite so eine Tendenz zu sagen, die Lehre bleibt. Auf der anderen Seite wird das aber dann sozusagen weggeräumt, immer unter dem Label alles pastoral. Ich kenne mich da am Ende nicht mehr aus, aber ich könnte sagen, es ist nicht meine Baustelle, nicht mein Café. Aber was das insgesamt bedeuten wird, da bin ich noch sehr im Zweifel, ob das Modell Synodalität dann wirklich tragfähig ist oder ob das zum Beispiel in eine Richtung gehen könnte, wie wir das zum Beispiel in der anglikanischen Kirchengemeinschaft erlebt haben. Das wäre ja denkbar. Also nicht, dass man sagt, also für Deutschland habe ich ja mal gesagt, vielleicht ist das die Neuerfindung sozusagen Nationalkirche 2.0. Das würdest du natürlich in Abrede stellen. Aber ich sage mal, ich sehe da solche Tendenzen. Aber auf der Weltebene, dass man sagen könnte, im Blick auf Sexualethik, im Blick auf Priesteramt und, zerreißt es am Ende die Sache, und ist es dann noch eine Pluralisierung oder ist es dann wirklich am Ende eine massive Schwächung? Das sind die Dinge, die ich von außen mit großem Interesse, aber auch mit einer großen Sorge betrachte. Mit Sorge deshalb nochmal, weil ich mich frage, wohin geht es eigentlich mit der Ökumene? Und wie weit sind also solche Pluralisierungstendenzen mit Zentrifugalkräften verbunden, die Christenheit insgesamt zwar pluralisieren, irgendwie wird es weiterleben, aber in gewisser Hinsicht auch enorm schwächen. Und also mit solchen Sorgen, will ich mal sagen, beobachte ich jetzt diese Entwicklungen bei euch.
Vielen Dank. Das ergibt natürlich ein eigenes neues Buch, das du dann schreibst. So viele Punkte drin. Ich versuche einige Punkte zu nehmen. Stichwort Ökumene. Ich denke tatsächlich, dass das eine Situation ist, in der die katholische Kirche aus verschiedenen Gründen, ich nenne noch einmal das Missbrauchsproblem, aber auch natürlich eben die angesprochenen Reformagenden, also diese synodale Perspektive, sehr, sehr stark gerade mit sich selber beschäftigt ist. Das ist etwas, was nicht zu Unrecht dem synodalen Weg, zur Hintergrundinformation, ich bin da als theologischer Berater auch mit dabei gewesen, an bestimmten Punkten auch als jemand, der mitgeschrieben hat. Also aus einer Teilnehmer- und natürlich auch aus einer Befürworterperspektive heraus sehe ich aber auch, dass der Vorwurf einfach auch berechtigt gewesen ist. Man kreist zum Teil einfach um innerkirchliche Themen, bei denen andere Themen nicht nur zurücktreten, sondern von dort aus dadurch wirklich zur Seite geschoben sind. Gibt es gute Gründe für, warum das so gewesen ist. Es hat vor allem mit der Bearbeitung dieses Missbrauchs zu tun. Aber gerade vor diesem Hintergrund wäre es wichtig gewesen, auch da sehr viel stärker einfach auch ökumenische Stimmen reinzuholen, als es der Fall gewesen ist.
Wobei ich gleich auch nochmal sagen möchte, es ist mir bewusst, das ist auch ein evangelisches Thema und die Aufarbeitung von systemisch begünstigten Missbrauch ist mitnichten abgeschlossen, ja, damit es, das nicht irgendwie
falsch rüberkommt. Nein, um Gottes Willen, das ist ganz klar, aber es gibt eben für die katholische Kirche eigene Gründe. Trotzdem, also dein Punkt ist halt, das halte ich für richtig und es hat etwas nochmal mit diesem Auflösungsthema zu tun. Also überall dort, wo die katholische Kirche als ein sehr klar erkennbarer, auch verbindlicher und verlässlicher Partner, auch in der Ökumene aufgetreten ist und auftreten konnte, hat sich auch viel eben um Rom herum gruppiert, was Möglichkeiten eben auch ökumenischer Weiterentwicklung betroffen hat. Und wir sind ja an einem Punkt dran, wo ein sehr gut ausgearbeitet, wie ich finde, theologisch sehr differenziert ausgearbeiteter Vorschlag, an dem du ja auch beteiligt gewesen bist, vorliegt. Die Frage gemeinsam am Tisch des Herrn, es hat Auseinandersetzungen gegeben, die sind ins Stocken gekommen und zurückgedrängt durch die laufenden synodalen Prozesse. Das ist eine Schwierigkeit, denn damit ist der zweite Punkt verbunden, eine Kirche, die vor allen Dingen um sich selber kreist, löst nicht ihre Probleme, sondern verschärft sie unter Umständen. Noch einmal, das hat etwas mit Auflösungsprozessen zu tun. Zweiter Punkt, die Auflösung, die du beschrieben hast, auch in der evangelischen Kirche, hat durchaus etwas mit diesen Auflösungsprozessen, die ich im Blick habe, zu tun, weil sich eben auch bestimmte Kirchenformen, das heißt also das Christentum als Kirche in seinen kirchlichen Bindungsmöglichkeiten sich auflöst. Das ist etwas, was sich in der katholischen Kirche gerade noch mal mit diesem römischen Modell sehr stark zeigen lässt, aber natürlich auch darüber hinaus. Das heißt, wir sind eben auch wahrscheinlich wirklich in einer am Rand oder schon im Begriff eben auch in einer neuen Phase, Epoche, wie auch immer, des Christentums zu stehen. Das zeigt sich unter anderem auch in der Bedeutung, die pentekostale Kirchen überall gewinnen und witzigerweise ja auch in das katholische Christentum eindringen. Und Franziskus selbst zum Teil. Ja, genau. Das ist eine Form von evangelikal, charismatisch, teilweise pentekostal, organisierter Spiritualität, aber auch manchmal Kirchlichkeit. Wir haben in Salzburg die Loreto-Bewegung, die sehr eigentlich katholisch eher konservativ ist, aber in der Kommunikationsform, auch in der Ästhetik, ja, in der Spiritualität unglaublich viele Verbindungspunkte hat eben zu den pentekostalen und evangelikalen Kirchen. Das ist eine Art von Eventreligiosität. Das ist aber was anderes als der römisch-katholische, auch liturgisch sehr fest und klar definierte liturgische Rahmen, in dem wir uns auch gottesdienstlich leben, auch bewegen. Das sind solche Prozesse, die hineingreifen und unsere Kirchenkulturen auch verändern. Das hat wiederum dann auch nochmal etwas, du hattest Säkularisierungsprozesse angesprochen, nochmal etwas damit, noch einmal, damit zu tun, auf welche Art und Weise Menschen sich, Christinnen und Christen sich jeweils ihren Kirchen auch zuschreiben und sehr viel beweglicher, dynamischer sich bestimmte Dinge auch aussuchen. Noch einmal, Dinge, die unter digitalen Kommunikationsbedingungen eher zunehmen als abnehmen werden. Du machst einen Punkt sehr stark, der noch einmal auf die Ökumene hin wichtig ist, aber auch darüber hinaus natürlich. Nämlich die Frage danach, was lösen denn solche synodale Prozesse innerkatholisch auf? Noch einmal, für mich ist ein ganz wichtiger Punkt, die Bindungseffekte, die zentral organisierter römischer Katholizismus hatte, und da ist eine Stärke drin, ja, nicht zuletzt in politischen Konfliktsituationen mit einer Stimme zu sprechen, die verändern sich auf eine ganz dramatische Art und Weise. Wir haben nicht nur eine Mehrstimmigkeit im Lehramt, sondern wir haben auch gegenläufige, so stark, also sich wirklich kontradiktorisch ausschließende Positionen, dass die Frage ist, wie sieht das in 2 oder in 5 Jahren aus? Pastorale Lösungen helfen manchmal, zeitweise, bedingt. Für die Ökumene hat Franziskus so etwas ermöglicht, mit seiner ganz berühmten Paraffe, als die Deutsche Bischofskonferenz, die Glaubenskommission, in der wir beide auch sind in Deutschland, in der vorigen Periode einen Vorschlag gemacht hat, eine Handreichung, dass in konfessionsverbindenden Ehen der nicht-katholische Partner zur Kommunion hinzutreten kann unter ganz bestimmten Bedingungen, Gewissensprüfung und so weiter. Das ist dann erst einmal, hat der Papst eine lokalkirchliche Lösung zugeben wollen. Der Präfekt der Glaubenskongregation Ladaria damals hat gesagt, das geht nicht. Das ist eine universalkirchliche. Daraufhin hat der Papst das sozusagen nach Rom an sich gezogen und hat dann mit einer berühmten Paraffe dann ermöglicht, dass es dann pastorale Lösungen gibt. So funktioniert dann römischer Katholizismus. Man macht von der Leitungsmacht Gebrauch, indem man sie delegiert. Das ist für die Pastoral durchaus hilfreich, aber auf Dauer gesehen ist es tatsächlich ein Flickenteppich, wie der Regensburger Bischof Voderholzer zu Recht angemerkt hat. Ja? Dann in der einen Gemeinde und in der einen Diözese geht es so, in der anderen nicht mehr. Andersrum. Wie sich das auf Dauer darstellt in Fragen, die menschenrechtsbasiert sind. Da geht es um die Einschätzung von homosexuellen Menschen in Partnerschaften und queere Menschen. Es geht um unter anderem auch um die Frage eben der Rolle der Frau in der Kirche. Wie sich das aneinander vermitteln lässt, das ist eine ganz, 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 ganz offene Geschichte. Ich glaube, dass es der Grund ist, warum Papst Franziskus dieser Synode jetzt erst einmal vor allen Dingen nach außen hin synodales Schweigen und nach innen hin synodales Zuhören verordnet hat. Und er setzt darauf, dass sich da geistlich etwas bewegt und tut. Das scheint zum Teil der Fall zu sein. Aber die Argumente dahinter lösen sich nicht auf. Und diese Argumente sind ja nicht nur von versteinerten Betonköpfen, sondern die sind ja tatsächlich eben auch auszuhandeln. Wie das auf Dauer geht, das ist die größte Bewährungsprobe und da habe ich extreme Sorgen und ich habe keinen Lösungsvorschlag dafür. Aber auch das, aus meiner Sicht, hat etwas mit der Auflösung dieses römischen Katholizismus zu tun. Noch einmal, nicht die katholische Kirche, aber dieses römischen Katholizismus. Was danach passiert, was aus dieser Wundertüte raussteigt, ist möglicherweise etwas, was weder den Konservativen noch Leuten wie mir gefällt.
Darf ich dazu noch direkt was sagen? Aber Sie sollen dann auch mal zu Wort kommen, das haben wir schon so vorgesehen. Nicht? Aber um da noch mal anzuknüpfen, also was ich jetzt so wahrnehme, du hast jetzt das beschrieben, wie das mit diesem synodalen Prozess und dieser Synode da in Rom läuft, ist auch stark mit dieser Person und Persönlichkeitsstruktur dieses Papstes verbunden. Also, weil du da auch so von Willkür, Unberechenbarkeit und so weiter gesprochen hast, ist für mich eben auch eher ein Blick, dass ich sage, problematische Figur jetzt an dieser Stelle, in dieser Situation. Aber gut, da können wir jetzt nichts dran ändern, das ist nun mal so. Aber ja, ich sage das ohne Ironie, weil mich bewegt das wirklich sehr. Ich versuche das nochmal so ein bisschen sozusagen religionsökonomisch mir anzuschauen. Wenn wir sagen, so, es gibt Religionen in der Welt und es ist ja so in der Religionswissenschaft ein Zweig, die Religionsökonomie. Und jetzt, ich versuche mal zu verstehen, was da passiert. Ja? Also nehmen wir mal an, also römische Kirche ist ein Weltkonzern. Ja, hat seine Geschäftsfelder und Dependancen auf den unterschiedlichen Kontinenten, ist bis vor kurzem noch mit einem relativ einheitlichen Portfolio aufgetreten. Es ist zwar schon, kann man sagen, im 20. Jahrhundert die katholische Kirche nochmal in ganz neuer Weise Weltkirche geworden oder überhaupt seit nach 1492 ging das los. Ne? Davor, was war denn schon die Welt? Die war dann in Gibraltar zu Ende, aber so, und jetzt ist man wirklich Weltkirche. Dann hat man da also die Firmenzentrale, also Vatikan, und ja, das ist jetzt mal, ja, so, die können also noch immer, das ist so das alte Modell, noch relativ zentralistisch schauen, was so in den einzelnen Regionen abläuft, wie die Geschäftszahlen sind und so. Und man hat noch ein relativ einheitliches Erscheinungsbild, das fand ich schon damals richtig mutig, ja, man schreibt noch mal einen Weltkatechismus. Ja, ne, mit Schönborn als Redakteur, Ratzinger noch damals, Glaubenskongregation. Das, ich meine, das muss man sich mal trauen, in so einer Zeit, wo das erschienen ist, nochmal für die ganze Welt einheitlich Lehre zu normieren. Das löst sich tatsächlich, glaube ich, auf. Ja, und da würde ich auch jetzt, wenn ich da intern wäre, gar nicht sagen, der oder der ist da dran schuld oder was, sondern das sind tatsächlich epochale Prozesse, wo ich auch der Meinung bin, das, was dir ja auch im Herzen liegt, die Aufarbeitung des systemisch bedingten sexuellen Missbrauchs ist ganz wichtig. Aber das ist nicht der einzige Faktor, der zu diesen epochalen, ja, sonst müssten wir ja sagen, Protestantismus boomt, weil es die katholische Kirche irgendwie nicht zusammenbringt. Aber das ist ja mitnichten der Fall. So, und jetzt die Frage dann, wenn also dieser Konzern in dieser Uniformität nicht mehr da ist und man sagt so, in unterschiedlichen Regionen werden jetzt unterschiedliche Angebote gemacht, unterschiedliche Religionsprodukte sozusagen entwickelt, wie weit ist es dann noch möglich, dem ein relativ einheitliches Erscheinungsbild zu geben, unter, von wegen Ästhetik, einem Label, ne, dass man noch sagt, da gibt es noch so, irgendwie so ein Label, das steht für was. Und wie weit ist dann diese Konzernspitze noch in der Lage, das überhaupt zu steuern, oder wie weit kommt es dann tatsächlich zu Auflösungsprozessen? Und das scheint mir so, ich benutze mal so bewusst so ein Bild der Ökonomie, weil dann wäre ja auch mal zu fragen, wenn das jetzt ein Unternehmen wäre, wie würde das in so einer Krisensituation agieren? Woher kriegt man überhaupt das Personal, das noch in der Lage ist, Führungsaufgaben in so einem Prozess zu übernehmen? Also hat man überhaupt noch das geeignete Personal für Bischofsbesetzungen und so, die in der Lage sind, solchen Herausforderungen recht zu haben? Und zwar nicht nur irgendwie so auf so einer lokalen Ebene, sondern mit diesem globalen Blick. Das nutzt auch nichts, dass man sagt, wir holen uns jetzt einen für die Glaubenskongregation aus Südamerika, damit das da irgendwie eine Stimme kriegt, sondern was versteht der nun wiederum von dem, was in Europa abläuft oder so? Und ich, also wie gesagt, das ist jetzt auch keine Antwort, aber ich versuche mir irgendwie so von daher klarzumachen, unter welchen enormen Herausforderungen ein römischer Katholizismus steht, wenn er denn noch nach wie vor eben den Anspruch haben wird am Ende, es ist nicht eine multizentrische Kirche, sondern zwar plural, aber irgendwie soll da Rom noch eine Steuerungsfunktion, eine kybernetische Funktion haben. Oder ist es nur das Moderieren? Und wie gesagt, dann bin ich vielleicht nachher beim Erzbischof von Canterbury und bei eben der anglikanischen Kirchengemeinschaft, die zwar nach außen hin noch immer so eine gewisse Familie bildet, aber in sich eben längst nicht mehr das ist, was man sich unter einer gemeinsamen Kirche vorstellt.
Eine gemeinsame Kirche kann man ja auch etwas anders organisieren. Also das ökonomische Modell wäre dann ja, und das ist, damit kommt man an eine Grenze ran, dass dann die Lokalkirchen so etwas wie Franchises wären. Und so, glaube ich, funktioniert das eben gerade nicht. Sondern die Frage ist, ob man diese Bindungsmomente anders organisieren und auch bestimmen kann. Josef Ratzinger hat das, bevor er Papst wurde, in den späten Jahren vom Pontifikat von Johannes Paul II. Schon mal gesagt, also dass er selber nicht mehr glaubt, das war ein Interview unter anderem mit der Rheinischen Post, dass er selber nicht mehr davon überzeugt ist, dass man das auf diese Art und Weise organisieren kann. Es übersteigt die Organisationskräfte uns bis ins Faktische, also bis ins wirklich in Handlungsdetails hinein. Also wie lange es zum Beispiel dauert, einen Neil Obster zu bekommen von der Bildungskongregation für Professorinnen bei uns an katholisch-theologischen Fakultäten. Das sind einfach, man kommt an Organisationsgrenzen einfach auch ran, und das ist nur ein kleines Beispiel, da gibt es sehr viel mehr für. Das heißt aber nicht, dass die Bindungsmomente als solche damit komplett abbrechen müssen und wir haben tatsächlich dann einfach nur Ortskirchen. Ich glaube, das halte ich auch für problematisch, sondern wir brauchen Rückkopplungseffekte und Einheit muss aber dann anders organisiert werden. Ich glaube, dass tatsächlich Synodalität dafür eine Form sein kann, die sich aber erst einmal wirklich entwickeln muss. Wie sie noch einmal mit diesen Gegensätzen umgeht, das kann ich nicht sagen. Es werden sich unterschiedliche Formen von Katholizität herausbilden, die aber übrigens auch schon längst gelebt werden. Aber dafür kann ich keine klare Prognose geben und das bringt genug Schwierigkeiten auch. Das ist Umbruch, also sozusagen Umbau eines Schiffes auf offener See, jede Planke im Einzelnen. Da gibt es ein schönes Bild von Hans Blumenberg zu. So in dieser Art und Weise. Und Kirchenschiff ist ja dann auch die passende ekklesiologische Metapher dafür. Du hast jetzt wieder so viele Punkte gehabt, dass ich versuchen muss zu rekonstruieren. Aber ich glaube, wir gehen so ein bisschen ins Publikum dann hinein. Ich komme gleich nochmal drauf zurück. Aber das Synodalität, glaube ich, ist eine Chance, das anders
was immer das sein mag. Ne? Also weil das ist,
es wird
ist
neu, ganz
es ist klar,
nicht die evangelische
ganz, Form. Das ist eine ganz klar eine andere als die evangelische Form.
Und die ist ja auch noch nicht fest. Sie entwickelt sich performativ in dem Moment, was sie gerade tun auch.
Bei dem Label ist sozusagen auch vieles, was damit assoziiert wird. Punkt.